So, ja, herzlich willkommen von meiner Seite nochmal. Satya Shiva war ja sehr, sehr mutig vielleicht, sehr kaltblütig, also er hat mir überhaupt keine Vorgaben gegeben. Ich bin also komplett frei für meinen Vortrag, habe mir aber was ausgesucht natürlich, von dem ich hoffe, dass es dem Auditorium gefällt. Und zwar möchte ich mal was aus dem Chaitanya Charitamrita vortragen, aus dem Matya Lila 8. Kapitel. Kennt es jemand? Das Gespräch von Chaitanya Mahaprabhu und Roy Ramananda. Eine sehr, sehr schöne Episode aus dem Leben von Chaitanya Mahaprabhu. Ich habe gerade heute Morgen noch mal ein bisschen gelesen und habe dann noch mal so dran gedacht, dass ja Chaitanya, der im 15. und 16. Jahrhundert lebte und das Hare Krishna Chanten eingeführt hat, viele Jahre, also den Rest seines Lebens, die letzten Jahre, nur im Jagannath-Tempel gewesen ist und nur die ganze Zeit vor Jagannath gestanden hat und ja, gebetet hat, meditiert hat und geweint hat, aus Liebe zu Krishna. Und Chaitanya ist ja erschienen, um diese Liebe zu Krishna zu kosten, als Radharanis, in Radharanis Gemütsstimmung. Deswegen diese goldene Hautfarbe. Und eben dieses Gefühl zu erleben, wie es ist, ein Geweihter von Krishna zu sein, ein Geliebter oder eine Geliebte von Krishna, also ein Devotee zu sein, nicht Krishna selbst. Weil Krishna hat sich immer gewundert, wieso lieben mich die Devotees so sehr? Was ist das für eine Liebe, die Radharani zu mir hat? Er konnte es nicht verstehen. Deswegen ist er erschienen, auch unter anderem deswegen ist er erschienen als Chaitanya. Und er hat also die Rolle des Gottgeweihten auch gespielt in dem Sinne, wurde natürlich auch verehrt von seinen Anhängern als Krishna selbst und hat diese unglaubliche Ausstrahlung gehabt, ne, wenn man so die Schriften liest, wenn der aufgetreten ist, so in der Öffentlichkeit sind die Leute sofort in Ekstase gefallen. Und sie haben sofort angefangen zu chanten gegen ihren Willen, weil die Energie so stark war. Ja, und Chaitanya ist ja dann auf eine Reise gegangen, auf eine große Pilgerreise durch Südindien und hat dort auch Roy Ramananda getroffen. Und zwar war das so, dass Savabhauma Bhattacharya, sein Sannyas-Guru, ihn verabschiedet hat auf diese Reise und hat ihm vier Leinentücher mitgegeben, also so Dhotis und vier Kopins und einen guten Rat oder eine Empfehlung: Suche Ramananda Roy. Ja, wenn du den findest, geh zu ihm und lerne ihn kennen und sprich mit ihm. Ja. Und Ramananda Roy ist eigentlich ein Regierungsbeamter gewesen aus der Shudra-Kaste. Also Chaitanya ist ja so ein Brahmane gewesen und in der damaligen Zeit war es also überhaupt nicht angemessen, dass ein Brahmane sich mit einem Shudra so beschäftigt oder mit dem zusammensitzt und redet, geschweige denn sich umarmt oder ähnliche Dinge. Aber Ramananda Roy war halt ein ganz großer Gottgeweihter. Und es gibt von Chaitanya die Überlieferung, dass er drei ganz enge Gefährten hatte, the innermost associates. Es waren nur drei Stück, ja. Und Swarup Damodar, Roy Ramananda und Sikhi Mahiti. Und noch eine halbe, das war die Schwester von Sikhi Mahiti, also dreieinhalb engste Vertraute, mit denen er dann auch in der zweiten Hälfte seines Lebens, wo er in Jagannath Puri war, die ganze Zeit zusammen war. Und Swarup Damodar und Roy Ramananda haben halt, ja, waren bei ihm so, ne, und haben sich auch darum gekümmert, dass ihm nichts passiert, weil er meistens nicht im Alltagsbewusstsein war, sondern irgendwie in Ekstase, in Verzückung, in göttlicher Verzückung, ja. Unatuch Vala Rasa oder Divine Rapture. Und ja, also Chaitanya war dann auf dieser Reise in Südindien und irgendwie am Fluss Godavari haben die sich zum ersten Mal getroffen, die beiden. Es war dann so eine Art Fügung oder so. Und die Erzählung ist schon mal ganz interessant, also ganz ergreifend, wie die sich getroffen haben. Die haben sich nämlich auf den Boden gewälzt vor Ekstase. Die sind sich in die Arme gefallen, haben angefangen zu weinen, haben sämtliche ekstatischen Symptome der mystischen ekstatischen Zustände manifestiert, wie zum Beispiel Lähmung, Schweißausbruch, Tränen, Beben, Herzklopfen und Farblosigkeit. Und das Wort Krishna kam stockend aus ihren Mündern. Als die Stereotypen ritualistischen Brahmanas, die den vedischen Prinzipien folgten, diese ekstatischen Liebesbezeigungen sahen, wunderten sie sich sehr. Darauf begannen diese Brahmanas zu überlegen, wie kann das sein, also was macht dieser Sannyasi hier mit diesem Shudra, das widerspricht doch sämtlichen Regeln. Und das ist ja nur ein Gouverneur, ein Regierungsbeamter, ein sehr gelehrter und ernster Mensch. Doch jetzt ist er, naja, da steht hier, seitdem er diesen Sannyasi berührt hat, ist er ruhelos wie ein Irrer geworden. Also ich weiß nicht, habt ihr das schon mal erlebt, so stockende Stimme oder sowas? Nee. Ich habe es mal erlebt, als ich meine Einweihung gekriegt habe. Da ging mir das mit dem Wort Ram so. Also mein spiritueller Name ist Ramdas. Und als ich diesen Namen gekriegt habe von meinem Guru, war ich erst total unglücklich so. Weil ich gedacht habe, er meint Ramchandra. Und ich bin jetzt so speziell, mein Rasa ist eher so Radha Krishna. So, ne? Und das Ramchandra-Lila, das fand ich jetzt irgendwie nicht so anziehend und so. Und ich habe gedacht, was soll das jetzt mit Ram? Aber ich wusste nie genau, was dieser Ram bedeutet im Mantra, im Maha-Mantra. Ne? Es gibt ja auch verschiedene Erklärungen dazu. Ne? Also manche Leute sagen, dass es Ramchandra ist, manche sagen, dass es Balaram ist. Und dann gibt es halt noch andere Erklärungen, also die mir dann auch genannt wurde nachher. Und ich war zuerst ein bisschen enttäuscht so und dann habe ich die Devotees gefragt und die haben dann auch gesagt, ah ja, das ist dann Balaram oder ist einer der Gefährten von Chaitanya, hat jemand gesagt. Und dann habe ich einen Sannyasin gefragt und der hat gesagt, also der Maha-Mantra ist der Yugal-Mantra. Yugal ist das Ehepaar oder das Paar. Yugal Kishore ist Radha Krishna, das ewig jugendliche, göttliche Paar. Und in dem Maha-Mantra geht es nur um das Yugala, Radha und Krishna. Und er hat dann irgendwie eine Erklärung gebracht zu Ram, die ist mir leider, also es war nicht so ganz klar, so. Ich konnte es mir nicht so richtig behalten. Naja, ich hatte dann die Gelegenheit, meinen Guru zu fragen. Und das war natürlich dann der Richtige, um das zu fragen. Vorher war das aus zeitlichen oder praktischen Gründen erst nicht möglich gewesen. Und dann hat er gesagt, Ram bedeutet Radharaman. Radharaman. Das ist eigentlich ein Name von Krishna. Das ist der Radharani genießt. So. Ramana heißt genießen. Und das heißt aber, also so lautete dann die Erklärung von meinem Guru, Radha und Krishna, die im Herzen von Radharani tanzen. Das hat mich doch sehr berührt. Und ja, gut, ich bin dann nach Hause gegangen und am nächsten Tag wollte ich chanten. Mache Mantra chanten und ich bin nicht über das Ram hinausgekommen. Ich bin bei Ra hängen geblieben. So. Und ich musste weinen und es war so eine Glückseligkeit. So unglaublich ekstatisch. Und es war also echt sehr, sehr außergewöhnlich. Ja. Ich kam da nicht weiter, weil allein diese eine Silbe hat gereicht, ja, um alles, alles war erledigt, so, ja, alles war gut. Und das habe ich wirklich gefühlt dann, ja. Das war echt das Gefühl, so. Ja. Und seitdem weiß ich, was Ram bedeutet. Und das ist eben diese Liebe zwischen Radha und Krishna. Ja. Sehr, sehr starke Liebe. Und das jetzt war aber jetzt eigentlich eher ein Einschub erstmal, weil Chaitanya und Roy Ramananda fangen also an zu sprechen. Und Chaitanya stellt ihm eine Frage. Nämlich, was ist das höchste Ziel des Lebens? Berechtigte Frage. Für die sind wir auch hier, glaube ich. Und für die Leute, die bibliophil veranlagt sind, Matthäa Lila Kapitel 8, Vers 57, fängt also das Gespräch an. Ich lese es mal vor. Sri Chaitanya Mahaprabhu forderte Ramananda Roy auf, einen Vers aus den offenbarten Schriften vorzutragen, der das endgültige Ziel des Lebens beschreibt. Ramananda antwortete, man erwecke sein ursprüngliches Krishna-Bewusstsein, wenn man die vorgeschriebenen Pflichten seiner gesellschaftlichen Stellung erfüllt. Und er zitiert einen Vers aus dem Vishnu Purana. Sri Vishnu, die höchste Persönlichkeit Gottes, wird durch die richtige Erfüllung vorgeschriebener Pflichten im System von Vana und Ashrama verehrt. Es gibt keinen anderen Weg, die höchste Persönlichkeit Gottes zufriedenzustellen. Man muss in der Einrichtung der vier Varnas und Ashramas seinen Platz haben. Das Vana-Ashrama-System. Ihr kennt es wahrscheinlich. Kennt es jemand noch nicht?
Ich
kenne es nicht. Okay. Das ist so das alte vedische System der Gesellschaft. Wie so die gottesbewusste Gesellschaft zu organisieren ist. Die vier Varnas sind die beruflichen oder die gesellschaftlichen Stände. Shudras, Vaishyas, Kshatriyas, Brahmanas, also die Arbeiter, die Händler, die Krieger und die Priester. Und die Ashrams, ne? Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha und Sannyasi. Erst bist du Schüler, dann bist du Haushälter, verheiratet, dann gehst du in den Rückzug, Vanaprastha, und zum Schluss gibst du alle deine weltlichen Verpflichtungen auf, verbrennst deinen Pass und dann bist du Sannyasi. Na, dann hast du mit dieser Welt nichts mehr zu tun. Also auch in Indien, die Sannyasis ursprünglich und auch heute noch zum Teil ist es so, die sind überhaupt nicht mehr innerhalb des Staates erfasst. So, ne? Die müssen natürlich auch keine Steuern zahlen oder irgend sowas. Die haben auch keinen Besitz in dem Sinne. Und die Aussage hier von Ramananda Roy ist also, Vishnu Purana, ja, folge genau den Regeln und Regulierungen der Gesellschaft und den verschiedenen Ashrams und dann ist dein Leben erfolgreich und du kannst Krishna zufriedenstellen. Dann können alle in Frieden leben und sind von den materiellen Bedingungen nicht gestört. Und dann ist auch die höchste Persönlichkeit Gottes zufrieden. Ja. Prabhupada sagt hier noch, man soll seine Stellung in der Vanashrama-Unterteilung aufgrund von Qualifikation und nicht aufgrund von Geburt nehmen. Und es ist unwichtig, ob man in Indien oder außerhalb von Indien geboren wurde. Macht also Sinn irgendwie, hört sich erstmal gut an. Wer von euch ist der Meinung, dass damit das höchste Ziel des Lebens erreicht werden kann? Zwei, drei. Okay, vier. Immerhin. So, Chaitanya antwortet. Prabhu kohe ehobaya age kaha rai kahe krishne kamapan sarva satyasa. Prabhu kohe. Prabhu ist Chaitanya, der Meister, der Herr. Kohe spricht, Chaitanya spricht. Ehobaya age kaha. Ehobaya heißt, das ist äußerlich. Bitte sprich weiter, sag was anderes, was Besseres. Also Eho Baya. Baya ist äußerlich, wir kennen das vom Nishinga-Mantra. Bahir Nishingho, Ritaye Nishingho. Nishingadev ist außen, Bahir, und er ist im Herzen, in Ritaye. Im Innen. Also dieses Konzept von Vanashram Dharma, da sagt Chaitanya, das ist äußerlich. Age, Age. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr auf der Rikscha sitzt in Indien? Age, Age, gib Gummi. Mach schneller. So, ne? Age, kaha, ach, sprich mehr. Ja. Und dann sagt Roy Ramananda, Krishne Karmapan, Sarva Satya Sach. Krishne Karmapan bedeutet, die Ergebnisse seiner Tätigkeiten Krishna darzubringen, ist die Essenz aller Vollkommenheit. Er geht jetzt einen Schritt weiter, Roy Ramananda. Eben haben wir noch gesagt, Svanashram Dharma, alles ist innerhalb des Svanashram Dharmas verfügbar, und wenn man dieses Gesellschaftssystem, dieses vedische System einhalten, funktioniert es. Er zitiert jetzt auch einen Vers wieder, wie Chaitanya auch gewünscht hat, zitiere oder gib einen Vers aus den offenbaren Schriften, und zwar bringt er hier Bhagavad Gita 9,27. O Sohn Kuntis, alles was du tust, alles was du isst, alles was du als Opfer darbringst und fortgibst, sowie alle Enthaltungen, die du dir auferlegst, sollen mir als Opfer dargebracht werden. Also, wir gehen einen Schritt weiter. Ja. Prabhupada sagt hier, Ramananda Roy sprach zunächst vom Prinzip des Vanashram Dharma, wobei er an materialistische Menschen dachte. Diese Auffassung ist jedoch nicht transzendental. Solange man sich in der materiellen Welt aufhält, muss man zwar den Prinzipien des Vanashram Dharma folgen, doch hingebungsvoller Dienst ist transzendental. Und das Vanashram Dharma zielt zwar auf die Erhebung zur spirituellen Ebene, aber es ist nicht der direkte Weg. Und es ist auch keine spirituelle Handlung. Zum Beispiel Sankirtan, sagt er hier, die Sankirtan-Bewegung kann einen jedoch gleich auf die spirituelle Ebene erheben. Also innerhalb des Vanashram Dharma geben wir unsere Handlungen da, innerhalb des Systems, und jetzt sagt er, nee, wir geben es direkt Krishna da. Aber immer noch das, was wir innerhalb unseres Dharmas tun. So. Was sagt Chaitanya dazu? Ehobaya age kahaach. Das Gleiche. Das ist euch äußerlich. Bitte sprich weiter über diese Angelegenheit. Also Roy Ramananda muss sich was Neues ausdenken. Das reicht Chaitanya noch nicht. Und was sagt Roy Ramananda? Svadharma Tyaga, ei Satyasa. Svadharma, alle Dharmas, Tyaga, gib sie auf. Gib die ganzen Dharmas auf. Deine ganzen frommen Handlungen, dein ganzes Karma-Yoga, dein Vanashram-Dharma, gib das alles auf. Und er zitiert wieder einen Vers. Srimad Bhagavatam 11.11.32. Tätigkeitsgemäße Pflichten sind in den religiösen Schriften beschrieben. Wenn man sie analysiert, kann man ihre Eigenschaften und Fehler völlig verstehen und sie dann vollständig aufgeben, um der höchsten Persönlichkeit Gottes direkt Dienst darzubringen. Solch ein Mensch gilt als erstklassig. Wir opfern jetzt nicht mehr die Früchte unserer Handlungen, was wir innerhalb des Dharmas gemacht haben, innerhalb unserer karmischen Handlungen, sondern wir hören ganz auf mit Karma. Karma, also fruchtbringende Tätigkeiten oder auch fromme Handlungen, ja, oder Tugend. Svanashram Dharma in seiner idealen Form ist gestützt auf die materielle Erscheinungsweise der Tugend, Sattva-Gun. Und Sattva-Gun ist notwendig, um überhaupt auf die spirituelle Ebene zu kommen. Aber es ist auch wichtig zu unterscheiden, was denn die materielle Ebene ist und was die spirituelle Ebene ist. Und die materielle Erscheinungsweise der Tugend ist eben materiell. Es gibt aber noch eine spirituelle Tugend, Shuddha-Sattva, von der wir dann später vielleicht noch hören werden. Auf jeden Fall ist es dann die spirituelle Variante der Tugend. Das hat aber eben nichts mit materiellen Konditionierungen zu tun, innerhalb der Welt des Karmas irgendwie zu handeln. Und er zitiert jetzt hier noch einen Vers zu dem Thema Sarva Dharmam Tyaga, der bekannte Vers aus 1866, Bhagavad Gita. Sarva Dharmam Parichacha Mam Ekam Sharanam Vracha Moksha Ishyami Madhvam Aham Tvam Sarva Papebhyo Moksha Ishyami Masuchaha. Gib alle Arten von Dharma auf. Sarva Dharmam Parichacha. Ergib dich einfach mir. Mam Ekam Sharanam. Sharanam heißt Zuflucht. Und dann, ich werde dich von allen sündhaften Reaktionen des Lebens befreien oder beschützen. Fürchte dich nicht. Das ist schon eine ziemlich hohe Ebene so, sich völlig Krishna hinzugeben, alle Dharmas aufzugeben. Was sagt Chaitanya dazu? Ehobaya, AGKH8. Das ist äußerlich. Bitte sprich weiter. Sage mehr. Es reicht Chaitanya nicht. Also, Roy Ramananda muss sich was Neues ausdenken. Er denkt sich natürlich nichts Neues aus. Es wird ihm offenbart. Roy Ramananda sagt dann später, auch im Laufe des Gesprächs, sag mal, ich sage hier Sachen, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf komme. Das ist mir vorher noch nie eingefallen. Du bist es, Chaitanya, du gibst mir diese ganzen Sachen ein. Gleichzeitig lässt du mich reden und hörst mir zu. Was ist denn das für ein Wunder? Und Roy Ramananda, übrigens in der spirituellen Welt, Bhaktivinoda Thakur sagt, Roy Ramananda ist Vishaka. Also jeder Gottgeweihte, alle in den Lilas hier auf der Erde, im Chaitanya-Lila und im Krishna-Lila, also im Chaitanya-Lila, besser gesagt, haben eine Entsprechung im Krishna-Lila. So. Und Chaitanya ist ja in der Gemütsstimmung von Radharani und Vishakha ist die beste Freundin von Radharani in der spirituellen Welt. Und deswegen haben die eine unheimlich enge Vertrautheit. Das ist so wie Telepathie. Also das ist eine sehr, sehr enge und sehr liebevolle Beziehung. Und da treffen sich diese beiden halt im Chaitanya-Lila hier in unserer Zeit, in unserem Yuga, um über diese Themen zu sprechen. Deswegen kann man sich vorstellen, dass da noch etwas mehr kommt. Also okay, was sagt Roy Ramananda? Roy kahe jnana mishra bhakti satyasa. Hingebungsvoller Dienst mit Jnana verbunden oder vermischt ist die Essenz der Vollkommenheit. Jnana mishra bhakti. Wir hatten am Anfang eigentlich dieses Karma Mishra Bhakti schon kurz, hatten die beiden schon kurz abgehandelt, ja, also deine Karma-Tätigkeiten Krishna hinzugeben, das ist Bhakti vermischt mit Karma, mit frommen Handlungen. Ja. Und jetzt sind wir bei Jnana Mishra Bhakti. Das ist die Erkenntnisfunktion, die der Mensch hat, die Wissensfunktion, Jnana, vermischt mit Bhakti. Und zwar zitiert er auch einen Vers dazu, Rai Ramananda, den sehr, sehr schönen Vers 1854 aus der Bhagavad Gita. Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakangshati Sama Sarva Bhuteshu Mat Bhaktim Lapate Param. Brahma Bhuta ist der Brahman-Zustand. Also das, was die Mayavadis anstreben. Die wollen ja ins Brahman, so in dieses göttliche Licht, dieser spirituelle Nullpunkt ohne Form, ohne Namen, ohne Eigenschaften, nur reine Ausstrahlung Gottes. Und das erreichen die über dieses Kyan-Yoga, über das Yoga des Wissens. Wird auch in der Bhagavad Gita beschrieben. Also ich bin nicht dies, ich bin nicht das, Neti. Und auszuschließen, die ganzen materiellen Designationen, Bezeichnungen und Identifikationen, um über dieses reine innere göttliche Selbst zu meditieren und in diesen Brahman-Zustand zu kommen. Brahma Bhuta Prasanatma. Jemand, der sich auf der transzendentalen Ebene befindet, erkennt zugleich das höchste Brahman und wird mit Freude erfüllt. Steht hier also im Vers. Nazochati Nakangshati, er klagt nicht, noch frohlockt er. Sama Sarva Bhuteshu, Bhuteshu ist das Lebewesen, Sama heißt gleich und Sarveshu heißt allen. Er ist allen Lebewesen gegenüber gleichermaßen eingestellt. Er sieht alle mit gleichen Augen, er hat keine Vorlieben oder Abneigungen. Ja, ist gleichgesinnt jedem gegenüber. Mat Bhaktim Lapate Param. Lapate heißt verfügbar oder erreicht. Mat Bhaktim, meine Bhakti, Param, die höchste. So ein Mensch erreicht meine höchste Bhakti. Also im Grunde sagt hier Krishna in der Bhagavad Gita, ja, erst musst du mal den Brahman-Zustand erreichen, dann können wir über Bhakti reden. Das ist Jnana Mishra Bhakti. Was sagt Chaitanya dazu? Ehobaya Agekahaach, das ist äußerlich. Bitte sprich mehr. Sag was anderes. Ja, also auch das reicht Chaitanya noch nicht. Was sagt Rai Ramananda? Rai Kahe Jnan Shunya Bhakti Satya Sach. Ramananda Roy antwortete, reiner hingebungsvoller Dienst ohne jede Spur spekulativen Wissens ist die Essenz der Vollkommenheit. Reine Bhakti. Bhakti ohne Jnana, ohne Wissen, vermischt mit diesem Brahman-Wissen. So. Und er zitiert dazu natürlich auch wieder einen Vers. Und zwar Srimad Bhagavatam 10.14.3. Brahma sprach, mein lieber Herr, jene Gottgeweihten, die unpersönliche Auffassung von der absoluten Wahrheit beiseite geworfen haben und daher aufgehört haben, empirische philosophische Wahrheiten zu erörtern, sollten von selbstverwirklichten Gottgeweihten über deinen heiligen Namen, deine heilige Form, deine Spiele und deine Eigenschaften hören. Indem sie sich mit Körper, Worten und Geist völlig ergeben, können sie in jedem Ashram oder gesellschaftlichen Stand, Varna, leben. Ja, du wirst von solchen Personen erobert, obwohl du immer unbezwingbar bist. Also hier wird schon mal so grundsätzlich beschrieben, was Bhakti ist. Also man hört von selbstverwirklichten Gottgeweihten über die heiligen Namen, Nama, über die Form, Rupa, über die Spiele, Lila, und deine Eigenschaften, Guna. Wir sind jetzt hier auch jenseits dieser Brahmanen-Verwirklichung, ohne Form, ohne Namen, ohne Eigenschaften, ohne Handlung, ohne Spiel, sondern wir gehen jetzt in die spirituelle Welt, wo es Form gibt, wo es einen Namen gibt, einen Namen Gottes, ja, oder viele Namen Gottes, wo es Spiele gibt von Gott, Lilas, und wo es halt auch Eigenschaften gibt, Guna, und es gibt sogar noch was, Rasa, Geschmack oder Gemütsstimmung, Gefühle. Es gibt spirituelle Gefühle in der spirituellen Welt, genauso wie es hier in der materiellen Welt materielle Gefühle gibt, und das, was die Seele wirklich motiviert und wirklich antreibt, sind Gefühle. Sind Gefühle der Liebe, der Freude, des Glücks, der Zugehörigkeit, der Geborgenheit, der Wärme, der Liebe vor allen Dingen. Schöne Gefühle. Und was sagt jetzt Chaitanya? Prabhukohe eho hoi, agkhaach. Eho hoi heißt, das ist in Ordnung. Aber sprich weiter. Also wir sind jetzt an einem gewissen Punkt angelangt, wo wir das erste Mal Chaitanya zufriedenstellen, so einigermaßen. Also das ist schon mal in Ordnung so. Wir sind jetzt also aus diesen ganzen Vorstufen raus, Vanashram, Dharma, dann die Früchte der Handlung Krishna darzubringen, dann alles fruchtbringende Handeln aufzugeben, dann Jnana Mishra Bhakti zu praktizieren, also Bhakti vermischt mit Brahman-Erkenntnis. Wir sind jetzt bei der reinen Bhakti angelangt. Und an diesem Punkt sagt Chaitanya, das ist in Ordnung. Aber du kannst noch weiter über diese Themen sprechen. Ramananda Roy antwortet darauf, Roy Kahe, Prema Bhakti Sarva Satyasa. Das ist jetzt erst einmal eine positive Definition. Vorher, das war ja noch Gyan Shunya Bhakti. Das ist jetzt Prema Bhakti. Prema ist die Liebe, die ekstatische Liebe. Ekstatische Liebe zur höchsten Persönlichkeit Gottes ist die Essenz aller Vollkommenheit. Jetzt sind wir im Bhakti-Yoga angelangt. Und Prabhupada zitiert hier auch den an dieser Stelle äußerst passenden Vers vom Bhakti Rasamrita Sindhu, den alle kennen, der mit Anya anfängt. Also falls jemand kennt, der Anya heißt, kann er sich den Vers gut merken. Anya Bilashita Shunyam Karma Kyana Anafritam Anukulyena Krishna Nu Shilanam Bhakti Uttama. Man soll dem höchsten Herrn Shri Krishna transzendentalen, liebevollen Dienst wohlgesinnt und ohne einen Wunsch nach materiellem Profit oder Gewinn durch fruchtbringende Tätigkeiten oder philosophische Spekulation darbringen. Das nennt man reinen, hingebungsvollen Dienst. Jnana Kamadi Anafritam, also ohne Jnana und ohne Karma. Shilanam Bhakti Uttama, das ist Uttam Bhakti, die höchste Bhakti. So. Und jetzt sagt Prabhupada hier, man muss sich in diesem Grundsatz üben, um weiter Fortschritt zu machen. Wenn man tatsächlich weiter fortschreitet, kommt man auf die Stufe ekstatischen, liebevollen Dienstes für den Herrn. Diese erste Stufe nennt man technisch Sadhana Bhakti oder hingebungsvollen Dienst in der Praxis. Sadhana heißt Übung. Das ist unser Sadhana, wir machen täglich Sadhana, wir machen Sadhana Bhakti. Das Ergebnis von Sadhana Bhakti muss ekstatische Liebe oder Anhaftung an die höchste Persönlichkeit Gottes sein, was man auch Prema Bhakti nennt. Auf der Novizenstufe beinhaltet Sadhana Bhakti Glauben, Gemeinschaft mit Gottgeweihten und die Ausübung hingebungsvollen Dienstes. Das ist hier das Navaanga Bhakti, ne? Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Smaranam, Kirtanam, Achanam, Vandanam, Padasevanam, Atma Nivedanam. Alles hingeben. Also sind die neun Angas, die neun Glieder des hingebungsvollen Dienstes. Auf diese Weise wird man von allen unerwünschten Dingen befreit. Dann wird man im hingebungsvollen Dienst gefestigt und vergrößert seinen Wunsch, im hingebungsvollen Dienst zu handeln. So entwickelt man Anhaftung an den Herrn und seinen hingebungsvollen Dienst. Finde ich immer so schön, dass es im Krishna-Bewusstsein um Anhaftung geht. Auf der materiellen Ebene ist es ja eher leidvoll, wenn man angehaftet ist. Aber die Natur der Seele ist halt Anhaftung. Ne? Ist Liebe, ist Verbundenheit. Wir sind bloß immer an die falschen Sachen angehaftet. Also auch Loslösung ist noch nicht das höchste Ziel des Lebens. Das ist ja auch eine negative Bestimmung. Das funktioniert innerhalb der materiellen Welt. Es ist immer gut, loszulassen. Lass mal los. So, ne? Weil da ist Anhaftung kontraproduktiv. Aber die Natur der Seele ist halt Anhaftung. Aber das ist die Anhaftung an Gott. Krishna in unserem Fall. Das stellt die Seele vollständig zufrieden. Und Roy Ramananda erklärt es jetzt nochmal ein bisschen deutlicher. Das ist auch ein Vers aus den Schriften Patyavali von Srila Rupa Goswami. Roy Ramananda fuhr fort: Solange es Hunger und Durst gibt, vermitteln uns Essen und Trinken ein Gefühl des Glücks. Wenn der Herr mit reiner Liebe verehrt wird, erwacht transzendentale Glückseligkeit im Herzen des Gottgeweihten. Bhakti ist, wie wenn du hungrig bist und kriegst was zu essen. Also das ist echte Bhakti. Das ist so zufriedenstellend wie jemand, der Hunger hat und was zu essen kriegt oder der Durst hat und was zu trinken kriegt. Warum? Weil die Seele nach dieser Bhakti dürstet, ja, und nach dieser Beziehung. Und je mehr wir von diesen materiellen Schichten befreit sind, die uns bedecken, ja, die unseren Geist bedecken und unsere Intelligenz ablenken, je freier wir werden in unserer Seelenenergie, in unserem echten spirituellen Wesen, in unserem echten Selbst, umso eher können wir auch das fühlen, ja? Diese Anziehung und diese Befriedigung, die das gibt, ja? Diese Beziehung zu Gott. Das wird auch beschrieben als Beispiel, der Magnet, der rostig ist, empfindet, also da passiert keine Anziehung, ne? Das funktioniert nicht richtig dann, der Magnetismus, aber wenn der Rost weg ist, funktioniert der Magnet wieder. Deswegen brauchen wir auch Sadhana, natürlich, Übung. Sadhana Bhakti, um halt uns zu reinigen, ja, und überhaupt mal in den Zustand zu kommen, wo wir diese Anziehung und diese Anhaftung überhaupt fühlen können, erleben können. Und jetzt kommt ein sehr schöner Vers, den ich sehr liebe persönlich, das ist Vers 70. Auch Patyavali von Rupa Goswami, der nächste Vers dann aus dem Werk. Reinen, hingebungsvollen Dienst im Krishna-Bewusstsein kann man nicht einmal dadurch erreichen, dass man in Hunderttausenden von Leben fromm handelt. Also durch frommes Handeln kannst du Shuddha Bhakti, reine Bhakti, nicht erreichen, sagt hier Rupa Goswami. Also auch das Karma-Bewusstsein, ne? Ich bin jetzt ganz fromm und heilig und mache alles richtig und ich folge allen Regeln und Regulierungen und dann werde ich dann befreit, ja, dann kriege ich dann Bhakti. Also selbst in Hunderttausenden von Leben kann man es nicht erreichen. Es kann nur erreicht werden. Was glaubt ihr, wie man es erreichen kann?
Durch Dienst, durch Hingebungsvermögen.
Mhm. Barmherzigkeit, Dienst. Noch jemand? Gemeinschaft mit dem Devotee. Noch jemand?
Von Bhakti?
Bhakti, ja, das stimmt sogar. Bhaktya, Sanchataya, Bhaktya. Bhakti kommt nur von Bhakti.
Und spirituelle Meister.
Spirituelle Meister. Mhm. Sag euch mal, was hier die Auflösung ist. Man kommt da nicht drauf, wenn man es nicht weiß. Es kann nur erreicht werden, wenn man einen Preis bezahlt, nämlich starke Gier hinzubekommen. Wenn es irgendwo erhältlich ist, muss man ihn ohne Zögern kaufen. Also hier steht sogar kaufen. Also bei Hook or by Crook auf Biegen und Brechen, das ist Gier. Ja? Wenn du Bhakti unbedingt haben willst und es ist dir egal, wie du sie kriegst, betteln, kaufen, stehlen, egal wie. Ja. Wir wissen ja, Mahaprasadam darf man sogar stehlen. Ne? Das ist ethisch erlaubt. Warum? Weil das so transzendental ist. Das steht über allem so. Das ist einfach, ne, also wenn irgendwo Mahaprasadam steht im Vorraum vom Tempel und es gelingt dir, das zu klauen, dann ist es okay. Ne? Kriegst du keine sündhafte Reaktion. Und so ist es auch mit Shuddha Bhakti, ne? Mit Prem Bhakti. Und auch sogar, wenn es was kostet, ne? Darf man sogar auch Geld ausgeben dafür. Ja, und diese Gier, das ist Raga. Raganuga. Und Prabhupada erklärt hier, dass der erste Vers eigentlich Vaidhi Bhakti beschreibt, das mit dem Essen und Trinken. Und der zweite Vers beschreibt Raganuga Bhakti. Der erste ist hingebungsvoller Dienst, der in Übereinstimmung mit den regulierenden Prinzipien dargebracht wird. Und der zweite bezieht sich auf spontanen, liebevollen Dienst für den Herrn ohne äußere Anstrengung. Ohne äußere Anstrengung, also reine Anziehung. Da ist so viel Kraft drin, dass du gar keine Bemühungen anstellen musst. Ja? Im Gegenteil, du wirst gierig danach. Also Gier ist ja auf der materiellen Ebene auch was sehr Verwerfliches, ne? Ist eine der sieben Todsünden so. Aber auf der spirituellen Ebene ist es sehr positiv in dem Fall konnotiert. Ja. Also es ist was sehr, sehr Erstrebenswertes. Lopa heißt es auch im Sanskrit. Und hier heißt es Lauliam im Bengali. Das zweite bezieht sich auf spontanen, hingebungsvollen Dienst ohne äußere Anstrengung. Von nun an ist jetzt... Kommentar von Srila Prabhupada. Von nun an wird das Grundprinzip, auf dem die Gespräche zwischen Sri Chaitanya Mahaprabhu und Ramananda Roy aufbauen, spontaner, liebevoller Dienst für den Herrn sein. Die regulierenden Prinzipien, die sich nach den Unterweisungen der Shastras richten, sind insofern notwendig, als unser ursprüngliches, schlummerndes Krishna-Bewusstsein nicht spontan geweckt werden kann. Warte mal, sind. Genau. Aber was immer nun Roy Ramananda von nun an sprechen wird, beruht auf spontaner Liebe und wird von Chaitanya gebilligt. Also, wir sind jetzt innerhalb von Bhakti auch nochmal einen Schritt weiter gegangen. Prema Bhakti. Und dann. Vaidhi Bhakti und Raganuga Bhakti. Prabhu kohe eho bai, ne eho hoi, agkha. Nachdem der Herr bis zu diesem Punkt der spontanen Liebe gehört hatte, sagt er, das ist in Ordnung, aber bitte sprich weiter. Ich will mehr wissen. Das reicht noch nicht. Gib mir mehr. Gib mir Wissen, gib mir Bhakti. Okay, und jetzt sagt Ramananda Roy, das ja Prema, Sarva Satya Sar. Das ja Prema ist das ja Ras, das ist der hingebungsvolle Dienst in der Stimmung des Dienenden. Das ja. Spontaner, liebevoller Dienst in einer dienenden Haltung, wie er zwischen Meister und Diener ausgetauscht wird, ist die höchste Vollkommenheit. Und er zitiert auch wieder einen Vers aus dem Bhagavatam. Jemand wird gereinigt, wenn er einfach den heiligen Namen der höchsten Persönlichkeit Gottes hört, deren Lotusfüße die heiligen Pilgerorte schaffen. Was bleibt daher jenen zu erreichen, die seine Diener geworden sind? Wenn man dir ständig dient, ist man von allen materiellen Wünschen befreit und hat vollkommenen Frieden erlangt. Also Diener, ich meine, wir verstehen uns alle als Diener von Krishna, ja. Das ist die erste Stufe der Bhakti, ne, dass wir erstmal verstehen, wir sind der Diener von Gott. Es ist so, ja, wir sind die Diener von Gott, weil wir sind nicht die Herren. Ja. Gott ist der Herr und wir sind die Diener von Gott, wir sind die Devotees, die Devotion machen, ja, Hingabe und auch Dienst darbringen, ja, hingebungsvollen Dienst. Aber es gibt auch noch Stimmungen innerhalb dieses hingebungsvollen Dienstes, die jetzt weiter erörtert werden von Chaitanya und von Roy Ramananda. Nämlich, Chaitanya sagt, das ist schon ganz okay, aber bitte sprich etwas mehr. Geh noch einen Schritt weiter. Als Antwort sagte Ramananda Roy, Sakya Prema, Sarva Satyasa. Sakya Prema, liebevoller Dienst, der Krishna in Brüderlichkeit dargebracht wird, ist die höchste Vollkommenheit. Also in Brüderlichkeit oder in Freundschaft auch. Ne? Sakya heißt Freund. Saki ist Freundin und Sakha ist ein Freund. Ne? Die Kuhhirtenjungen sind die Sakhas, die Freunde von Krishna. Und die Gopis, die Kuhhirtenmädchen, sind die Sakis von Krishna und auch von untereinander sind die Sakis und sind auch von Radharani die Sakis, also die Freundinnen. Und warum ist jetzt das ein bisschen höher, Sakya Ras? Prabhupada schreibt, solange dem Herrn in der Meister-Diener-Beziehung liebevoller Dienst dargebracht wird, besteht gewisse Ehrfurcht. Denn trotz der engen Vertrautheit des Selbstinteresses fürchtet der Diener den Meister immer. Auf dieser Stufe hat der Diener vor dem Meister Furcht und achtet ihn. Also Ehrfurcht und Respekt, ja, Awe and Reverence. Ja, vor dem Meister sind wir immer so ein bisschen untergeben. Oh, ne, so verbeugen uns schnell und machen uns ein bisschen klein. So. Das ist zwar auch eine Vertrautheit, aber da ist auch ein bisschen eine Trennung drin, also ein bisschen Abstand so. Also auch der Meister, ja gut, ne, er hat den Schüler und er wird von dem Schüler verehrt, aber der Meister hat auch seine Freunde, mit denen er einen vertrauteren Umgang hat. Und Prabhupada sagt hier, wenn der Gottgeweihte weiter fortgeschritten ist, hat er nichts zu befürchten. Er betrachtet den Herrn und sich selbst als ebenbürtig. Das ist ein höherer Rasa, das ist mehr Vertrautheit. Die Gopas, die Freunde von Krishna in Vrindavan, die sind Freunde, ne? Die haben keinen so einen Ehrfurcht vor Krishna. Ne? Zum Beispiel spielen die Ross und Reiter und die Freunde, also Krishna muss das Pferd spielen und die Freunde reiten auf dem Krishna. Ne? Und das genießt Krishna total. Ne? Ja, und die Gopas, die Kuhhirtenjungen, genießen das auch. Ja? Und das ist eine sehr, sehr enge Vertrautheit. Ja? Oder sie essen vom gleichen Teller. So, ne? Oder Madhu Mangal klaut Krishna die Süßigkeiten, weil er selber so gerne Süßigkeiten isst. Das ist ein Rasa, das ist der Sakya Ras, das ist die Gemütsstimmung der Freundschaft mit Krishna. Und Krishna genießt es sehr, weil er mit seinen Freunden eine engere Vertrautheit hat. Das ist wie in der materiellen Welt. Der Chef wird seinen Bediensteten nicht sonntags nach Hause einladen, um ein Picknick zu machen. Er wird seinen Freund einladen, weil er mit dem halt eine engere Vertrautheit hat. Und das ist eben auch diese Ebenbürtigkeit. Das ist mehr Liebe. Das ist liebevoller. Das ist mehr Geschmack so. Und das ist spannender so und vielfältiger. Und eben eine nähere Vertrautheit und mehr Privatheit. Und Krishna ist ja der private Aspekt von Gott, so wie Vishnu der offizielle Aspekt ist. Krishna, den wir so verehren, ist dieser Vrindavan Krishna, der in diesen vertrauten Stimmungen der Liebesbeziehungen und Freundschaftsbeziehungen mit seinen Geweihten ist, mit seinen Freunden und mit den Gopis und mit seiner Mutter und mit seinem Vater, Yashoda und Nanda. Und diese persönliche Beziehung, diese persönlichen Stimmungen, und die sind göttlich in dieser Art, in diesem Fall. Es gibt da auch einen Vers aus dem Srimad Bhagavatam, passend dazu. Diejenigen, die sich mit Jnana beschäftigen, wissen den Brahman-Glanz des Herrn zu würdigen. Und diejenigen, die hingebungsvollen Dienst ausführen, indem sie die höchste Persönlichkeit Gottes als Meister ansehen, sowie auch die, die in der Gewalt Mayas leben, können nicht verstehen, dass bestimmte herausragende Persönlichkeiten jetzt mit dem Herrn in Freundschaft als Kuhhirtenjungen spielen. Das sind ja ganz große Seelen, die mit Krishna in Vrindavan Gemeinschaft haben, um mit ihm zu spielen. Das sind ewige reine Seelen. Das sind unsere Vorbilder, denen wir nacheifern und über deren Spiele wir hören. Und allein diese Spiele zu hören und diese Beschreibungen und diese Eigenschaften von denen zu hören, kann uns schon erheben, spirituell. Das ist auch eben hingebungsvoller Dienst, über diese Dinge zu hören und über diese Dinge zu sprechen. Ramananda Roy fuhr fort, warte mal, stopp, Moment. Ja genau, also jetzt kommt nochmal Prabhu Kohe, Chaitanya spricht nochmal. Eho Utam Agekahaach. Diese Feststellung ist sehr gut, die ist außerordentlich gut. Das mit den Kuhhirtenjungen, mit Sakya Ras. Aber bitte geh noch weiter. Sprich mehr. Darauf antwortete Ramananda Roy, Vatsalya Prema Sarva Satyasa. Vatsalya ist der liebevolle Dienst in der Ehe, in der elterlichen Stimmung. Also wenn du Krishna als Kind verehrst, oder wenn du Krishna als Kind wahrnimmst, so, und du hast mütterliche Gefühle oder väterliche Gefühle zu Krishna. Und zwar gibt es da einen Vers von Roy Ramananda, also von aus dem Bhagavatam, von Uddhava gesprochen, glaube ich. O Brahmana, was für fromme Werke vollbrachte Nanda Maharaj, der Vater, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes als seinen Sohn bekam. Und was für fromme Werke führte Mutter Yashoda aus, dass die absolute höchste Persönlichkeit Gottes Krishna sie Mutter nannte und an ihren Brüsten saugte. Dieses Gefühl, dass Krishna dein Kind ist, ist noch mehr vertraut, noch intimer als der Sakya-Ras, als diese Freundschaftsbeziehung. Weil die Mutter, die hat das Kind die ganze Zeit um sich, versorgt es von morgens bis abends, passt auf das Kind auf und gibt ihm sogar manchmal auch einen Klaps oder eine kleine Rüge, wenn es irgendwas angestellt hat. So wie zum Beispiel Mutter Yashoda auch Krishna manchmal schimpft oder irgendwie ein bisschen rügt halt, wenn er zum Beispiel die Buddha geklaut hat oder irgendwas angestellt hat. Zum Beispiel bindet sie ihn auch an einen Mörser fest, weil er was angestellt hat. Sie versucht es zumindest. Und es klappt erst nicht, weil der Seil immer zu kurz ist. Ne? Sie rennt ständig zurück in die Küche und holt noch ein Seil und will ihn festbinden an dem großen Mörser, wo die Butter geschlagen wird. Aber das Seil ist immer zu kurz. Also sämtliche Bemühungen, die sie auf sich nimmt, ja, ihre eigene Leistung, sie schweißtreibend, ja, sie ist schon völlig außer Atem. Es klappt nicht. Ja, also es kann keine eigene Leistung bringen, um Krishna zu binden. Aber irgendwann sagt Krishna, oder denkt sich Krishna, also diese Liebe ist so groß von meiner Mutter, ja. Sie ist so, meditiert so über mich die ganze Zeit und ist nur mit mir beschäftigt. Und aus Liebe werde ich ihr jetzt erlauben, diese Handlung zum Erfolg zu bringen, ja. Und dann reicht das Seil und sie kann Krishna festbinden. Aber das geht nur über die Liebe. Ja. Und der Vatsalya Bhakta, ein Bhakta, der die Gemütsstimmung der Elternschaft hat, kann Krishna auf diese Weise binden. Ja. Es gibt in Indien eine Sampradaya, die Shri Sampradaya, die in diesem Rasa sind. Und da ist auf dem Altar sind dann Spielsachen und Süßigkeiten. Hm? Krishna wird halt als Kind verehrt. Man sollte das nicht verwechseln mit dem Umgekehrten, dass ich das Kind bin und Krishna ist der Vater, weil das ist dann Dasya Ras. Also dann bist du ja wieder eher so der Untergebene so. Ist nicht genau Dasya Ras, aber auf jeden Fall ist der Vatsalya Ras der Fall, wo Krishna das Kind ist. Und Krishna nennt Yashoda Mutter, ja, und lässt sich von ihr füttern. Und es geht auch da noch weiter. Die Gunst, die Mutter Yashoda von Krishna, dem Bewährer von Befreiung zuteil wurde, war niemals von Brahma oder Shiva und noch nicht einmal von Lakshmi, der Glücksgöttin, erreicht worden. Es gibt ja einen Tempel von Lakshmi in Vrindavan, aber auf der anderen Seite von der Yamuna, außerhalb von Vrindavan. Das symbolisiert, dass Lakshmi, die ja die Frau von Narayan ist, von der höchsten Persönlichkeit Gottes in dieser majestätischen Form, nicht nach Vrindavan eintreten konnte. Warum? Weil es zu viel Majestätisches und Herrschaftliches und Reichtum und Status in dieser ganzen Stimmung drin ist von Lakshmi. Reichtum ist ja die Glücksgöttin, auch die Göttin fürs Geld. Aber Vrindavan ist halt Madhurya oder Sakya und Vatsalya. Das sind diese persönlichen Stimmungen der Liebe, wo Krishna einfach ein Kuhhirte ist oder ein Kuhhirtenjunge, wo er barfuß läuft und lediglich eine Pfauenfeder oder Blumen in den Haaren hat, ja, als Schmuck, und relativ wenig Edelsteine. Hier und da auch mal Edelsteine, die liegen da einfach so rum. Aber eben diese Pfauenfeder, dafür ist er ja auch bekannt. Ne? So. Und was sagt Chaitanya? Wir kommen jetzt langsam ans Ziel der Fragestellung. Eho Uttam, Age Kaha Ach. Ja, das ist sehr, sehr gut. Deine Feststellungen werden gewiss jedes Mal besser. Aber bitte sprich weiter. Es gibt noch einen anderen transzendentalen Wohlgeschmack, der sie alle übertrifft. Du kannst von diesem als dem Höchsten aller sprechen. Und dann sagt Roy Ramananda, Kanta Prema, Sarva Satya Sar. Kanta Prema ist die eheliche Anhaftung. Vorhin habe ich das gebetet, hey Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagat Tatahe Gopesha Gopika Kanta Rata Kanta Namostute. Der Liebhaber, der Geliebte der Gopis und von Radhika, Radha Kanta. Die eheliche Anhaftung an Krishna ist die höchste Stellung in Liebe zu Gott. Und dann kommt wieder ein Vers aus dem Bhagavatam über den Rasa Lila. Als Sri Krishna mit den Gopis im Rasa Lila tanzte, wurden die Gopis von den Armen des Herrn umfangen. Diese transzendentale Gunst wurde niemals der Glücksgöttin oder anderen Gefährtinnen der spirituellen Welt zuteil. Nicht mal die Mädchen der himmlischen Planeten, geschweige denn weltliche Frauen, konnten diese Gunst erlangen. Das ist also die erstmal die höchste Beziehung, die es gibt zu Krishna. Und es gibt verschiedene Grade der Liebe. Und es wird aber auch hier gesagt, es gibt verschiedene Mittel, aber es gibt halt auch verschiedene Devotees. Und jeder hat so seinen eigenen Rasa. Es muss nicht jeder in diesem Rasa sein. Du kannst auch du kannst ja einen dieser Rasas aussuchen, der dir am besten gefällt und kannst dann diesen Rasa, dich diesem Rasa widmen. Sri Krishna sagte zu den Gopis: Das Mittel, meine Gunst zu erlangen, ist liebevoller Dienst für mich. Und glücklicherweise seid ihr alle auf diese Weise tätig. Jene Lebewesen, die mir Dienst darbringen, sind geeignet, zur spirituellen Welt befördert zu werden und ewiges Leben in Wissen und Glückseligkeit zu erlangen. Und dann... Dann wird halt Madhurya Ras weiter beschrieben. Das geht jetzt noch sehr, sehr viel weiter. Das wäre jetzt für die nächste Vorlesung vielleicht geeignet. Oder für tiefere Forschungen. Nur ein paar kurze Erläuterungen noch dann, weil wir sind auch schon ziemlich in der Zeit fortgeschritten. Im Srimad Bhagavatam heißt es, dass Sri Krishna den hingebungsvollen Dienst im Madhurya Rasa nicht im gleichen Verhältnis erwidern kann. Deshalb bleibt er solchen Gottgeweihten immer ein Schuldner. Also diese Liebe ist so stark, dass selbst Krishna das nicht wieder zurückgeben kann. Und das ist auch der Grund, warum Chaitanya erschienen ist, weil er das nicht verstanden hat. Ja, diese Liebe von Radharani und von den Gopis in diesem Madhurya-Ras, in diesem höchsten Rasa, aber auch die Liebe von Nanda und von Yashoda, von seinen Eltern, und auch die Liebe von den Gopas, von seinen Freunden. Deswegen ist er selbst als Gottgeweihter erschienen, um das zu verstehen zu lernen, wie das überhaupt funktioniert, was das für eine Liebe ist. Und deswegen ist auch für uns als Gottgeweihte das Vorbild des größten Devotees Radharani. Weil Radharani ist diese vollkommene Liebe zu Krishna. Ashraya, das Subjekt der Liebe, und Krishna ist Vishaya, das Objekt der Liebe. Also Krishna ist der Genießer, Krishna ist der Herr, der Meister, der Mann, der Purusha, die männliche Energie, und die Gopis und die Gottgeweihten generell sind die Subjekte der Liebe, also die Liebe praktizieren und die in der weiblichen Energie sind. Es wird gesagt, dass aus der spirituellen Perspektive gesehen alle Seelen weiblich sind, nur Krishna ist männlich. Und die Liebe ist halt auch diese Qualität von Radharani und von den Gopis, von denen wir das lernen können. Alle die Gopis, also jetzt noch eine kleine Glorifizierung der Gopis, auch aus dem Srimad Bhagavatam. Als die Gopis durch Sri Krishnas Abwesenheit vom Rasa Lila unzufrieden wurden, kehrte Krishna zu ihnen zurück und sagte: Meine lieben Gopis, unsere Begegnung ist zweifellos von aller materiellen Verunreinigung frei. Ich muss gestehen, dass es mir selbst in vielen Leben unmöglich wäre, meine Schuld an euch zurückzuzahlen, denn ihr habt die Fessel an das Familienleben durchtrennt, nur um zu mir zu kommen. Folglich bin ich unfähig, euch dies zurückzuzahlen. Seid deshalb bitte mit euren ehrlichen Handlungen in dieser Hinsicht zufrieden. Bhakti hat ihre Bezahlung in sich selbst. Kriegst nichts anderes dafür, kriegst nur Bhakti. Und es wird zum Beispiel dann auch beschrieben, dass das Glück und die Liebe, die der Gottgeweihte empfindet, tausendmal größer ist als die Liebe, die Krishna empfindet. Und auch wenn eine Gopi einer anderen Gopi dient, ist diese Liebe auch tausendmal größer, als wenn sie Krishna direkt dienen würde. Weil es die gleiche Liebe ist, diese Bhakti von Radha und von Krishna, die direkt zu uns kommt, ja, und die wir selbst fühlen. Und wenn wir den Gottgeweihten dienen, ist diese Liebe noch intensiver, als wenn wir sie direkt Krishna geben. Wird so gesagt. Wobei das natürlich fast also kein Unterschied ist. Ja. Also es ist alles vollkommen und alles absolut. Ja. Es gibt da nur einen geringfügigen Unterschied, wobei eben diese Aussage 1.000.000 Mal oder 100.000 Mal, das soll natürlich zeigen, wie stark diese Liebe ist. Sie ist unbegrenzt, sie ist unendlich. Ja. Sie ist, kann nie an ein Ende kommen. Chaitanya antwortete, das ist gewiss die Grenze der Vollkommenheit. Und bitte sei mir barmherzig und sprich weiter, wenn es mehr gibt. Aber damit kommen wir jetzt zum Ende. Das Kapitel geht noch weiter und ich möchte hier schließen und danke euch erstmal fürs Zuhören und falls es noch Fragen und Kommentare gibt, könnt ihr die jetzt noch anbringen. Danke erstmal.
Eine Frage, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Du sagtest, dass man sich ein Rasa aussuchen kann?
Naja, also man ist in einem bestimmten Rasa. Ne?
Du hast ja fest, eigentlich ist
ja, ja fest. Ne? Ja, es kann jeder beliebige sein, es gibt da keinen falschen Rasa. Also den du hast, den hast du halt. Ne? Es gibt so einen natürlichen Geschmack in jedem. Und den gilt es rauszufinden. Das ist dann eure Beziehung zu Krishna. Ja? Das kann also eine Beziehung zu Jagannath sein oder zu Krishna als Kuhhirtenjunge oder eben als Liebhaber von Radharani, also in dieser Beziehung, dieser Liebesbeziehung, oder auch als Krishna, als König, Aishwarya Bhav. Noch was?
Buddhismus, da ist doch eigentlich, dass man dann sich im Nirvana irgendwo dann irgendwie auflöst oder so. Und ist doch dann eigentlich höher, die Religion, als Hinduismus, wo du da irgendwie dich nicht in dieser Welt, sondern in der jenseitigen Welt dich an Gott drauflässt.
Was ist höher, buddhistische Weg?
Wenn du dich da irgendwo auflöst im Nirvana?
Nee, ich meine, das ist auch Ansichtssache natürlich. Die Buddhisten sagen natürlich, das ist die Vollkommenheit, dieses Nirvana. Wir sind ja für Vrindavana.
Sehr gut.
Vana heißt Wald, ne? Und Nirvana heißt, nirgends ist Wald, ne? Also aus dem Wald der Täuschung auszutreten. Natürlich ist das Nirvana, von dem die Buddhisten sprechen, immer auf die materielle Wahrnehmung oder auf die materielle Welt bezogen. Und da haben sie ja recht, wenn sie aus diesem Wald der Täuschung raus wollen, aus diesem Wald, vor lauter Wald sieht man die Bäume nicht oder so ähnlich. Man weiß überhaupt nicht mehr, wo was ist und so. Aber die Antwort, die Lösung der Buddhisten und der Mayavadis, der Advaita-Anhänger, ist halt eben nichts, ja? Shunyavad, die Lehre, also keine materiellen Bezeichnungen.
Also meins kommt so selber drauf raus.
Und die Antwort der Vaishnavas ist spirituelle Inhalte, spirituelle Formen, spirituelle Handlungen, spirituelle Personen. Also da ist was, da ist nicht nichts.
Da also ist, dann könnte man nicht ja so sehen, als wenn dies höher ist als das andere.
Genau, ja. Deswegen, da war dieser Vers Brahmabhuta Prasannattva 1854. Ja, das ist diese Brahman-Ebene, die Advaitins erreichen, Satsang-Leute, Raman Maharshi und so weiter, die meditieren da auf dieses Brahman. Aber da sagt Chaitanya, das reicht ihm nicht, ja, geh weiter. Und wenn man das mal kapiert hat oder wenn man das mal erfahren hat, was das für eine Süße hat und was für eine Ekstase, ja, diese Beziehung von Radha und seinen Geweihten, also Radha und Krishna und den Gopis und den Gopas und so weiter, den Ragatmika Bhaktas, und das selber mal fühlt, ja, das ist schon ziemlich stark. Ne? Also, ich meine, das mit dem Brahman ist auch nicht schlecht. Ja. Das habe ich auch schon erfahren dürfen. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Aber irgendwie, also Krishna-Bewusstsein ist eigentlich die vollständige Antwort. Das Brahman-Bewusstsein ist eine Teilantwort. So. Ja, das ist mal so der spirituelle Nullpunkt, so sehe ich das. Ne? Also du hast die materielle Ausfaltung. Das läuft dann auf so einen Nullpunkt zu, wo dann alles gipfelt, ja, in diesem Nichts oder in diesem Alles, alles ist eins, so, diese totale Einheit, ne, Einheit, und dann läuft es wieder auseinander, die Form. Ne, es entfaltet sich nochmal in die spirituelle Welt. Und das ist eigentlich so, wie es richtig ist. Ne. Also alles, was wir hier in der materiellen Welt als Form erleben und als Handlung und so, sind eigentlich Spiegelungen der materiellen Welt. Die sind der spirituellen Welt. Spiegelungen der spirituellen Welt, gerade spiegelverkehrt. Also ist alles ein bisschen verkehrt rum. Eine verdrehte Spiegelung. Und deswegen funktioniert es hier nicht so richtig gut, ja, weil wir immer diesen materiellen Konditionierungen unterliegen, also der Begrenzung von Raum und Zeit. Und der Endlichkeit und der Relativität. Aber diese Sachen an sich, die Formen, die Personen, die Handlungen, die Eigenschaften, das ist keine Illusion. Es ist nur an der falschen Stelle im Moment. Ja, aber die ganzen Muster, die hier laufen, laufen auch in der spirituellen Welt. Ne? Dass wir Beziehungen wollen, dass wir gerne singen und tanzen. Ne? Hier geht man dann auf so einen Rave oder in den Jazzclub. Und raucht sich ein, ja. Und in der spirituellen Welt, da singt man und tanzt auch, ne? Und sieht Krishna vor sich. Ja. Und das ist eine ganz andere Hausnummer. Das ist viel, viel intensiver. Und die Seele kann dann wirklich die Erfahrung machen, das ist jetzt das Echte. Ne? Das bin ich jetzt wirklich so. Das ist die Wahrheit. Das offenbart sich dann, die Wahrheit. Ja. Wenn man das mal so erlebt, dann das ist so eine Sicherheit und Klarheit. Ja, das ist so evident. Ja. Wie es in der Bhagavad Gita heißt, jemand, der das erfahren hat, wird gegenüber allem, was gehört worden ist oder noch zu hören sein wird, gleichgültig sein. Ja. Weil es kann ihn nichts mehr aus der Ruhe bringen. Stimmt das jetzt oder ist das richtig? Oder die sagen jetzt das, die Buddhisten sagen das. Das ist dann vorbei. Dann hast du deine echte Form, deine echte Wesenheit mal erfahren. Und das ist dann klar. Dann gibt es dann keine Fragen mehr. So. Und das kann man im Krishna-Bewusstsein erfahren. Ja, das würde schon empfehlen, das jetzt nochmal in die Praxis umzusetzen mit der Arati jetzt. Noch singen und tanzen und dann noch essen. Das ist auch hingebungsvoller Dienst, ne? Prasad-Seva. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna.